Hey, hier ist dein Steffen. Am 1. und 2. November bin ich jetzt mit meinem Seminarevent Die Kunst zu leben in Altötting bei München. Wenn du spürst, dass es gerade an der Zeit ist, deinem Leben eine neue Richtung zu geben, mit mehr Klarheit, mehr Lebenssinn und vor allem mehr innere Ruhe, dann komm einfach dazu. Denn dich erwartet dort ein Wochenende, das dich tief bewegen wird. Mit ehrlichen Gesprächen, tiefen, lebensverändernden Erkenntnissen und einem Umfeld an Menschen, die dich wirklich verstehen. Und für alle, die sich jetzt noch spontan entscheiden zu kommen, gibt's am Büchertisch vor Ort ein kleines Geschenk von mir. Du bekommst nämlich eines meiner neuesten Büchlein, entweder das Büchlein Erschaffe dein ideales Umfeld, die Essenz für ein erfülltes Leben, oder das Büchlein Wege zur finanziellen Freiheit, Essenzen für finanzielle Erfüllung. Okay? Also, ich freue mich auf dich. Dein Steffen. Kennst du das Gefühl, komplett mental überlastet und überfordert zu sein? Ich glaube, in der heutigen Zeit gibt es immer mehr Menschen, die tatsächlich so viele Eindrücke, so viele Informationen verarbeiten müssen, dass sie teilweise gar nicht mehr wissen, wer sie selbst sind. Und auf dieser Basis dann einfach Fehlentscheidungen treffen, die Realität nicht mehr erkennen, sich selbst nicht mehr verstehen und echt Dinge vergessen oder übersehen, die ganz offensichtlich sind. Und das führt wirklich zu Problemen im Leben. Und das haben wir zum Thema dieser Podcast-Folge gemacht. Ich begrüße dich ganz herzlich hier bei Die Kunst zu leben, bei einer neuen Ausgabe einer Soul-Talk-Folge, wo ich mit Adrian Winkler über das Thema gesprochen habe, Mental Overload. Aus meiner Sicht, ich glaube aus unserer Sicht, eine neue Volkskrankheit, die wirklich dazu führt, dass diese Gesellschaft an vielen Stellen nicht mehr klar denken kann, nicht mehr klar wahrnehmen kann. Aber wir beschreiben hier nicht nur das Problem, obwohl es wirklich gerade am Anfang von der Folge jetzt eine fast schon lustige Begebenheit gibt, die Adrian erzählt hat, die ist so der Anlass gewesen für diese Folge, aber es ist eigentlich gar kein lustiges Thema. Wir möchten das Thema nicht nur beschreiben, sondern wir möchten Lösungen aufzeigen. Und es gibt Lösungen aus dem Mental Overload heraus. Deswegen, wenn du selbst betroffen bist oder ein Mensch, den du kennst, mit dieser mentalen Erschöpfung, mentalen Überforderung, eben mit dem Mental Overload, dann hör dir die Folge bis zum Schluss an, denn das war ein sehr tiefgründiges Gespräch, das am Ende des Tages, denke ich, auch wirklich sehr lösungsorientiert war. Denn das ist kein Schicksal, bloß weil wir viele Informationen und digitale Medien und so weiter haben, müssten wir nicht in so einen Mental Overload hineinrutschen. Aber es braucht Achtsamkeit und Bewusstheit. Und ja, damit tragen wir ein bisschen mit dieser Folge, glaube ich, dazu bei. Wenn dir diese Podcast-Folge und generell mein Podcast gefällt, freue ich mich übrigens, wenn du mir ein kleines Dankeschön dafür geben möchtest. Einen Kommentar gerne bei Spotify, eine Bewertung der Folge, gerne auch natürlich bei iTunes eine Bewertung meines Podcasts. 5 Sterne, das ist ein Klick, das kostet dich 10, 15 Sekunden. Ist aber wirklich eine ganz große Hilfe für mich, um diesen Podcast sichtbarer zu machen, dass er mehr Reichweite kriegt, mehr Menschen erreicht. Das ist der Grund, warum ich das mache und dafür brauche ich deine Hilfe. Also, wenn du mir dankbar bist für diesen Podcast, dann bin ich dir dankbar, wenn du mir dieses kleine Feedback jetzt geben magst. Also, vielen Dank und ich würde sagen, wir steigen sofort ein ins Gespräch, in diesen Soul Talk mit Adrian zum Thema Mental Overload. Viel Spaß!
Ja, da sind wir wieder. Und zwar völlig entspannt und im besten Falle nicht overloaded. Wie kommen wir auf dieses Thema? Ich habe dir jetzt schon off-topic eine Geschichte erzählt, die mich auf sämtlichen Ebenen, wenn ich ganz ehrlich bin, tief beeindruckt hat.
Ja.
Das muss ich echt sagen. Und zwar, ich erzähle es, wie es ist, okay?
So ist es. Ich könnte es auch ein 3., 4. Mal, glaube ich, hören, weil es echt unglaublich ist.
Ja. Und zwar, sagen wir mal so, die Kernaussage ist, was wir im Leben alles vielleicht auch nicht mehr auf die Reihe bekommen, wenn wir gestresst sind. Und die Geschichte dahinter ist folgende. Eine sehr, sehr gute Freundin von der Alina hat gefragt, ob wir einen E-Roller bei uns in der Garage unterstellen können, weil sie im Ausland ist. Und der E-Roller geht schon, aber seit 1,5 Jahren nicht mehr. Und man müsste den Akku austauschen, weil der ist irgendwie kaputt. Also der ist zumindest nicht mehr angesprungen. Und bei Wind und Wetter, Winter, Sommer, ist das Ding jetzt draußen gestanden und da war dann die Befürchtung, okay, Na gut, der wird vielleicht einfach dann von der Kälte kaputt gegangen sein. Mhm. Und Alina, na, großes Herz, so, ja, können wir machen. Gut, dann hole ich den sogar ab. Na, komm mit dem VW-Bus und dann laden wir den ein und dann bauen wir so eine kleine Rampe und dann schieben wir den einfach hinten rein und dann fahr ich den zu uns und dann hast du doch keinen Stress mehr damit. Okay, cool. Geiler wäre es natürlich schon gewesen, wenn wir vielleicht den auch in der Zeit irgendwie nutzen hätten können, als in Anführungszeichen kleinen Energieausgleich, wenn der schon auch bei uns in der Garage steht. Aber sei es wie es sei, geht halt nicht mehr. Gut, 1.000 Euro Investment für einen neuen Akku muss jetzt auch erstmal aufgebracht werden. Okay, gut, lassen wir es einfach, wie es ist. Wir holen das Ding ab. Und dann halt mal so kleine Nachfragen, so wie sieht's denn aus? Ist denn da ein Ladekabel und so dabei? Ja, ja, das ist alles dabei. Hinten ist so ein Koffer. Na, okay, ja, cool. Und der lädt einfach nicht mehr, oder? Ich glaube nicht. Ja, wie meinst du? Wie meinst du, du glaubst nicht? Also ich habe den halt mal kurz hingehangen und da hat sich gar nichts verändert. Okay, was heißt kurz? Ja, keine Ahnung, so 10 Minuten oder so. Ich so, aha, okay, vielleicht, aha. Ja, gut. Wir schauen mal. Dann habe ich zu Alina gesagt, du, weißt du was? Wir probieren jetzt das einfach mal länger als 10 Minuten. Wir probieren das jetzt einfach mal ein paar Stunden. Wir bauen jetzt diesen Akku aus und dann schauen wir mal. Und dann haben wir den hingehängt und dann war am Anfang, war an diesem Akkulader, war erstmal so ein grünes Lämpchen und das ist dann umgeswitcht zu rot. So, aha, okay, das heißt, der Akku erkennt es anscheinend in irgendeiner Form, dass da was passiert. Na egal, lassen wir einfach mal dranhängen, völlig egal, wir haben Tour de France geguckt, scheißegal, das Ding hängt dann da so an der Steckdose. Und Alina dann so, ha, ich weiß auch nicht, irgendwie würde es mich jetzt interessieren, ob da irgendwie schon was geht. Und dann so nach 2 Stunden haben wir das Ding mal kurz abgeklemmt, weil wir mussten eh unten im Keller was machen. Dann so, ja gut, hey, komm, den bauen wir jetzt kurz ein, kurz angesteckt. Losgefahren. Dann so, du, ich glaube, da war einfach nur der Akku leer. Das heißt, man hätte da einfach nur ganz normal den Akku laden müssen, dann hätte man auch vor 1,5 Jahren schon damit fahren können.
Und die Person, die offensichtlich aber, das hast du mir im Vorfeld erzählt, ja wirklich nicht doof ist, ne?
Null.
Eine schlaue, intelligente Frau.
Genau, Unternehmerin, hat auch tatsächlich in München einfach auch einen Laden geführt über viele oder immer noch tatsächlich, auch jetzt im Ausland. Heißt, die kriegt schon echt viel auf die Kette.
Und also du gehst auch davon aus, dass sie das technische Verständnis hat, dass sie schon weiß, dass man E-Roller eben auch an eine Steckdose stecken muss.
Ja, das hat sie ja sogar gemacht. Ja, genau.
Genau. Aber und aus verschiedensten Gründen hat sie ihn entweder zu kurz oder wie auch immer. Also ich meine, die Geschichte ist echt unglaublich. Jetzt, wo du das zweite Mal erzählst, stellst du mir noch mehr Fragen als beim ersten Mal. Ich mir die Frage stelle, ja, glaubst du denn, dass das jetzt Ungeduld bei der war? Oder war die zu hektisch? Oder dachte die wirklich, der ist kaputt? Also kannst du dir das irgendwie erklären?
Also, vielleicht kann ich da nochmal eine kleine Mittelgeschichte einstreuen, die vielleicht das noch mal ein bisschen verdeutlicht, wie der ganze Gedankengang so war. Mhm. Sie hatte den Roller an eine Freundin verliehen und da ging er dann nicht mehr. Und die Freundin hat dann gesagt, er ist kaputt. Und ich glaube, das hat sie nie so richtig in Frage gestellt, sodass der wirklich dann kaputt ist. Aber, und beide haben nicht versucht, den zu laden, in Anführungszeichen.
Aber bei einem Gerät, das ja jetzt nicht 3,80 Euro kostet. Ich meine, was wird dieser E-Roller damals gekostet haben? Jetzt ist der ja schon
ein paar Tausend, schon mit Sicherheit.
Ich meine, das ist doch Wahnsinn.
Letztendlich, wir wollen ja eigentlich gar nicht jetzt irgendwie irgendeine Geschichte erzählen, die oder uns über irgendjemand lustig machen.
Nein.
Ehrlich gesagt, das muss ich dir auch ehrlich sagen, eigentlich ist es gar nicht lustig.
Nein, das ist nicht eigentlich lustig.
Warum ist es nicht lustig? Weil ich sie auch kenne und weiß, dass sie unglaublich gestresst ist. Und das haben wir uns heute einfach mal zum Anlass genommen, dass dieser Mental Overload, dieses, ich bin einfach drüber, dann kommen wir später auch nochmal drauf, Alina mal sagt, dieses Stresstoleranzfenster, du bist einfach maximal immer in der Übererregung, heißt, du kriegst einfach keinen klaren Gedanken mehr hin. Und das, würde ich sagen, trifft da quasi zu 100% die Beschreibung von, das Stresstoleranzfenster ist maximal überschritten. und du bist maximal in der Übererregung, dass du jetzt in Anführungszeichen, na, du kannst da einen intelligenten Menschen hinstellen, der kriegt es dann nicht mal mehr vom Transfergedanken hin, dass man einen Elektroroller aufladen muss.
Ja.
Na?
Ja.
Und das fand ich tatsächlich einfach das Bemerkenswerte an der ganzen Geschichte. Und ich glaube, und das hast du als erstes gesagt, du glaubst auch, dass das definitiv kein Einzelfall
Absolut.
Ist.
Absolut. Ja, ich glaube, dass das wirklich, vielleicht jetzt nicht immer in Bezug natürlich auf einen E-Roller, aber in vielen Bereichen wirklich, ich möchte nicht sagen Standard ist, aber dass das immer häufiger auch vorkommt, dass Leute aufgrund von diesem Stress, dieser Überinformation, na, man sagt ja, Angst macht dumm, aber eben Stress macht auch dumm. Also jede Übererregung des Gehirns, sogar beim Verliebtsein, weiß man das, dass das eine Teilleistungsstörung des Gehirns ist im Endeffekt. Na, jede Überregung des Gehirns macht in irgendeiner Form dumm, weil es zumindest mal Gehirnbereiche abschaltet und das Gehirn nicht mehr so funktioniert, wie es einfach funktionieren sollte. Und dann ist man eben, das äußert sich dann eben in Ungeduld oder in dem, dass man dann mal schnell oberflächlich eine Entscheidung trifft, unachtsam ist, vielleicht auch gerade keine Zeit, keine Geduld, auch gerade keinen Nerv hat, um da jetzt nochmal irgendwie nochmal vielleicht 30 Sekunden drüber nachzudenken,
ja, genau.
Sich mit was zu beschäftigen, weil man einfach drüber ist. Und das ist eigentlich ein ganz bedauernswerter Zustand, vor allem wenn er dann schon langsam echt ein kollektives Phänomen wird, gell?
Absolut. Und ich finde, diese ganze Story hat so viele Learnings in sich, nämlich auch das Learning von etwas als gegeben einfach hinzunehmen. So, ah, okay. Scheint wohl nicht zu gehen. Schade. Weiter geht's.
Richtig. Keine Kraft mehr zu haben, da auch in die Tiefe noch mal einen Schritt zumindest noch mal reinzugehen und sich damit ein bisschen in der Tiefe zu beschäftigen, weil das haben wir, ich meine, jetzt ging es am Ende des Tages in Anführungszeichen nur, auch wenn es ein teures Gerät war, aber es ging nur um ein Ding. Ja, aber jetzt schau mal bei Menschen, wenn das Kind gerade nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte, wenn der Mitarbeiter oder der Kollege oder der Ehemann oder die Freundin nicht funktioniert, wie sie funktionieren sollte, dann haben die Menschen oftmals offensichtlich ja auch da keinen Raum, keine Kapazität mehr, dass ich auch noch mal ein bisschen tiefer damit zu beschäftigen, das mal zu hinterfragen, genau hinzuschauen. Und das, glaube ich, ist echt eine super Erklärung, diese Geschichte für ganz viele Phänomene, die wir sehen, ne?
Das ist perfekt zusammengefasst. Das glaube ich eben auch, dass eben diese, weil du vorher gesagt hast, Angst und Stress, ich glaube, diese beiden Sachen liegen sehr nah beieinander.
Ja.
Auch Stress ausgelöst durch Angst. Und auch gerne da nochmal reingehen, was ist für dich denn eigentlich Angst? Wenn du Angst definieren müsstest so für dich, was ist denn eigentlich Angst? Gibt es eigentlich Angst? Oder ist das alles hausgemacht? Wenn man es mal radikal runterbricht.
Also ich würde zuerst mal sagen, also es gibt, glaube ich, zuerst mal so, es gibt erstmal Instinkte, jetzt mal existenziell sozusagen. Ne? Also Angst ist ja im Grunde genommen, wenn du es so siehst, ist Angst ja ein neuronaler Zustand oder dann ein biochemischer Zustand zum Schluss, der neuronal ausgelöst wird. So, das heißt, da kommt irgendwas in dein Bewusstsein, ob jetzt eben bewusst oder unterbewusst, aber irgendwas nimmt der Mensch wahr, sei es durch sein Bauchhirn oder durch die Augen, durch die Wahrnehmungsinstrumente oder durchs Nachdenken oder sonst irgendwas. So, und dann entsteht irgendwo ein Instinkt, okay, davon muss ich mich schützen, das heißt eben Fluchtaspekt oder ich greife da an, was dann Aggressionsaspekt wäre. Also Aggression ist ja auch ein Ausdruck von Angst, ne? Weil es immer heißt, ja, sozusagen Angst ist immer so, dass auf gut Deutsch gesagt, ich laufe von was weg. Und dann sagen, nee, wir müssen das attackieren und so weiter. Ne? Und wenn ich das aber sozusagen dann auch attackiere, kann das durchaus auch ein Ausdruck von Angst sein. Also im Endeffekt.
Darunterliegende Angst.
Richtig.
Ne, das ist,
ja. Ja, genau. Also es ist praktisch halt einfach nur eine andere Kanalisierung von dieser Übererregung, die im Gehirn stattfindet. Ne? Und da wird dann dieses Energiepotenzial frei. Und das speichert sich ja ansonsten dann auch im System. Und dementsprechend greifen Leute dann an und werden also dann cholerisch oder hyperaktiv im Endeffekt. ADS wird viel gesprochen, was wieder ganz andere Hintergründe natürlich hat. Das darf man nicht mit Hyperaktivität, finde ich, vergleichen. Das gibt zwar Überschneidungen, aber es ist am Ende des Tages ganz was anderes. Ich meine diese Hyperaktivität in dem Sinne, dass man nicht mehr zur Ruhe kommt für sich selber, auch nicht mehr zur Ruhe kommen will, dass das Gehirn auch nicht mehr zur Ruhe kommt, weil es zu viel Energiepotenzial hat und zwar unstrukturiert. Ne? Also es fehlt die Struktur. und Angst, ne, also von Angus, Enge, es wird irgendwo wird's einem eng. Und dann führt das eben zu irgendeiner Form von Aktivität. Und Stress ist von dem her aus meiner Sicht zumindest, weiß nicht, ob das jetzt rein wissenschaftlich die perfekte Erklärung ist, aber jede Form von Stress ist aus meiner Sicht eine Folge, ein Folgesystem aus einer Angst, aus irgendeiner Enge heraus. Ne? Auch, ja, ich meine, schau dir die Ängste an, die Leute haben Angst, nicht genug zu sein, Angst, nicht gut genug zu sein, Angst, nicht geliebt zu werden. Das sind immer irgendwelche Dinge da, wo es eng wird, wo es existenziell wird. Ne? So würde ich das erklären.
Ja. Lass uns vielleicht nochmal ganz kurz reinspringen in diese, in diesen Stresstoleranzfenster-Begriff.
Ja, erklär das mal, was das genau, wie das genau zu verstehen ist, ja.
Also das kannst du dir so vorstellen, wie halt quasi zwei horizontale Linien und zwischen den beiden horizontalen Linien liegt quasi der Idealbereich, wo wir uns quasi von unserem Stresstoleranzfenster bewegen sollten. Mhm. Und es gibt es lustigerweise auch in der Musikproduktion. Es gibt quasi den idealen Arbeitsbereich von zum Beispiel einem Mischpult, einem Mikrofon, einer Software. Heißt, die Ingenieure, die das entwickelt haben, die haben quasi geguckt, was wäre denn quasi die ideale Lautstärke, die jetzt in so ein Mikrofon zum Beispiel reingeht, sodass das Mikrofon am besten klingt. Na, wenn ich jetzt reinschreien würde oder wenn ich ganz leise reinrede, dann, wenn ich ganz leise reinrede, rauscht's. Wenn ich ganz laut reinschreie, dann übersteuert's. Und genauso kann man sich das auch vorstellen, wie das Leben sozusagen in das Mikrofon namens Stresstoleranzfenster reinschreit oder eben reinflüstert sozusagen, wie viel Energie man reingibt. Und wenn wir uns in diesem Stresstoleranzfenster bewegen, erst dann, also quasi den optimalen Aktivierungsbereich vom Nervensystem erreicht haben sozusagen, dann können wir klar denken, dann können wir uns auch selbst regulieren. Das heißt, dann funktionieren auch solche Sachen wie Atemübungen, wie Meditation. Dann können wir auch flexibel auf Dinge reagieren, empathisch mit anderen umgehen. Heißt, dann sind wir Menschen, die so wirken nach außen, als ob die einfach bei sich sind, ob die in ihrer Mitte sind. Ne? Heißt nicht, dass die nicht mal dann, dass man dann in dem Fall auch nicht mal schlecht drauf sein kann oder sowas oder irgendwelche Gefühle haben kann, sondern man ist quasi noch selbst reguliert. Und sobald du da raus springst aus diesem Fenster, nach oben nennt sich's eben Überregulierung oder eine Überregung und nach unten eine Unterregulierung oder eine Unterregung. Und wenn du oben drüber bist, dann kommen solche Symptome zum Beispiel wie Angst, wie Panik, dass du auch Wut, was du vorher gehabt hast, ne, das liegt auch quasi im gleichen Symptomatikbereich. Oder dieses cholerisch, ne, Leute, die eine ganz kurze Zündschnur haben, die sind sehr übererregt in ihrem Nervensystem.
Ja. Und der klassische Amoklauf dann auch zum Schluss, ne? Das ist ein extremstes Beispiel sozusagen, ne? Unkontrollierter Emotions- und irgendwas Ausbruch, ja.
Genau, also man nennt es auch Kampf. Oder eben auch Fluchtmodus, wie du vorher gesagt hast. Das ist vollkommen richtig gewesen, dass du hast ja gemeint, entweder, na, wenn ich vor was Angst habe, dann greife ich es entweder an oder ich laufe davon weg. Und das ist quasi genau dieser Modus, wenn du in dieser Übererregung bist.
Genau.
Es gibt aber auch die Untererregung. Also das kenne ich tatsächlich auch bei Menschen, ehrlich gesagt. Und diese Untererregung sind dann eher solche Sachen wie, ich spüre mich nicht mehr. Ich fühle mich so erschöpft. Oder irgendwie so zu taub, ne? Ich fühle so eine Leere. Ich spüre eigentlich auch gar nichts mehr. Manche Leute machen dann, ne, das kennst du vielleicht auch von entweder Coaches oder irgendwelchen Menschen, die machen dann übermäßig viel Sport oder teilweise geht's sogar bis hin zu Verletzungen, dass sie endlich wieder in die Übererregung kommen und sich spüren, ne, sozusagen, dass sie sich irgendwie was antun, vielleicht teilweise sogar, weil sie sagen, boah, jetzt spüre ich mich wieder. Vorher war ich irgendwie so taub und die springen dann quasi vom einen Extrem ins andere und über diesen Idealbereich hinweg, sozusagen die ganze Zeit. Und das ist sehr, sehr spannend, das mal zu wissen, dass es das überhaupt gibt, ne, dass das Nervensystem auch unteraktiv und eben überaktiv sein kann. Und Menschen, die sich dann eben so zurückziehen und die ganze Zeit nur für sich sein wollen, ne? Oder es gibt auch diesen Todstelleffekt, ne? So dass man einfach so tut, als lebe ich nicht mehr sozusagen, ne? Alles ignorieren, Ghosting und so, einfach nur noch für sich, sich zu Hause verbarrikadieren und so. Das ist dann eben diese Untererregung.
Ja, genau, kennt man auch Burnout und Bore-out, ne? Das sind auch so zwei Pole sozusagen, die sich zwar ähnlich auswirken am Ende des Tages von dem, wie es Menschen geht, aber weil es beide zu einer totalen Mattigkeit und Lebensmüdigkeit im wahrsten Sinne des Wortes führen, ne? Da bin ich wirklich müde vom Leben dann, einfach weil ich total müde bin, weil ich entweder ausgebrannt bin oder weil es eben Bore-out vom Boring, die Langeweile, weil ich mein Leben so eintönig ist, weil ich so unterfordert bin sozusagen. Dass ich dann praktisch auch komplett müde und auch lebensmüde bin. Ne? Es führt dann am Ende des Tages führt der Burnout eher in eine Depression und der Burnout eher vielleicht zum Herzinfarkt oder zum anderen Art von Erschöpfungssyndrom, aber das ist das, ne? Oder was man bei sehr intelligenten Kindern oder bei sehr kreativen Kindern oder manchmal auch hochbegabten Kindern sieht, dass die ja in der Schule oftmals extrem schlecht waren. Weil die halt einfach nicht, weil man dachte immer, die kommen nicht mit, aber die hatten einfach keinen Bock, weil die so gelangweilt waren, dass die praktisch dann abgeschaltet haben, ne? Die waren unterfordert, ne?
Naja. Das kann ich jetzt von meiner Schulzeit nicht behaupten, wenn ich ehrlich bin, dass ich da unterfordert war. Gleichzeitig finde ich es auch nochmal geil, nochmal kurz zu erwähnen, was denn zu diesem Ausbruch quasi führt, ne? Das ist wirklich in der Regel einfach chronischer Stress, aber auch Traumata, dass du irgendwas im Leben erlebt hast, was du noch nicht zu Ende verarbeitet hast oder womit dein System nicht zurechtgekommen ist. Und das lässt dich auch eben ganz schnell aus diesem Fenster rausschießen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, den ich bei der Alina immer mitbekomme, wo die ja eigentlich im Prinzip alle, die zu ihr kommen, eben gerade bei Emotional Release ist genau das der Fall, dass du dich wieder selbst regulieren kannst am Ende, weil du eben in diesem Stresstoleranzfenster wieder quasi zentriert bist und nicht mehr drüber hinausschießt oder drunter hinausfällst. Weil wenn du in der Regel, kann sein, dass Alina, wenn sie das jetzt hört, dass sie sagt, das kannst du so auf gar keinen Fall sagen, dann habe ich es einfach nur falsch verstanden. Aber ich habe es jetzt mal für mich so verstanden, wenn du aus diesem Fenster herausfällst, dann ist es sehr, sehr schwierig, dich alleine dort wieder reinzubringen. Und da geht es dann eben von der Selbstregulierung. Die Fähigkeit haben wir dann, wenn wir uns in diesem Fenster befinden, durch zum Beispiel, hey, ich setze mich jetzt hin und meditiere, hey, ich nehme mal 3 tiefe Atemzüge, alright, jetzt bin ich wieder on point. Das können Menschen nicht, die dieses Stresstoleranzfenster verlassen haben. Und da braucht es dann eben eine sogenannte Co-Regulation, eben einen anderen Menschen, weil durch Traumata vielleicht auch elterlicherseits, ne, dass man diese Regulation auch nie erfahren hat vielleicht sogar. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das für sich mal versteht. Ne, dass ich bin, bei mir fehlt nichts oder ich bin nicht krank oder wie auch immer oder ich bin kein Außerirdischer, sondern das ist ganz, 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 ganz oft bei Menschen der Fall, dass die außerhalb dieses Stresstoleranzfensters sind, ohne dass sie es merken und zwar permanent.
Genau.
Und dann irgendwann nicht mehr können.
Und dann?
Und irgendwann auch nicht mehr wissen, sorry, dass man einfach einen E-Scooter einfach an die Steckdose anschließen muss.
Ja, genau. Ja? Das wollte ich gerade sagen, ne? Dass man dann eben diese Klarheit verliert und dann eben, genau, ich wollte jetzt auch gerade sagen, dass man dann eben den E-Scooter irgendwie lieber einfach auf die Seite stellt, als sich damit nochmal beschäftigen zu müssen.
Ja.
Auch vom Nervensystem, ne? Sympathikus, Parasympathikus, das ist im Endeffekt ja sozusagen die Entsprechung im Nervensystem von diesem Stresstoleranzfenster, dass du sagst, okay, wenn du zu hoch bist zu sehr im Sympathikus, also zu sehr auf dem Gaspedal, dann kommst du auch nicht mehr runter und ermattest, oder du bist halt zu sehr ein Parasympathikus und dann das ist dann, wenn die Leute eh schon sag ich mal sehr unterfordert sind in ihrem Leben, ist dann oftmals keine gute Idee, vielleicht als erstes gleich jetzt auch noch Meditation anzufangen, weil das nochmal den Parasympathikus mehr stärkt. Deswegen bin ich eben auch kein Fan zu sagen, Meditation ist grundsätzlich immer für jeden die Lösung für alles, ne? Wie so manche Leute und Organisationen immer vorgeben. Es ist für jeden wertvoll, aber es braucht eben, ich muss auch immer schauen, wo stehe ich gerade. Dann brauche ich vielleicht eben tatsächlich eher mal etwas, was mich sozusagen aktiviert und wieder einen gesunden Stress, also im Sinne von einer Forderung,
mich herausfordert, ist ja auch ein schönes Wort, da herausfordern. Also es fordert mich aus etwas heraus und woraus? Ja, aus meinem Schneckenhäuschen, aus dieser kleinen Welt, in der ich drin bin. Dann bin ich gefordert, da rauszugehen sozusagen. Mhm. Und das ist der Sinn von Herausforderung. Aber wenn ich überfordert bin, wenn mich alles nur noch herausfordert, dann bin ich die ganze Zeit außerhalb ja dieser Komfortzone und das führt dann zu viel Stress. Und ehrlich gesagt, glaube ich weiß nicht, wie das so deine Sicht ist, ich glaube, dass es natürlich bestimmte Kräfte, Mächte von außen auch gibt, die durchaus immer schon auch ein Interesse daran gehabt haben, dass Menschen zumindest ein hohes Maß der Zeit nicht in diesem idealen Stresstoleranzfenster sozusagen sind. Dass man also eher früher versucht hat, zum Beispiel mit die Menschen ganz gezielt in der Langeweile auch ein bisschen zu halten. Also ich spreche von vor Hunderten von Jahren, ne, wo man dann einfach auch die Leute von Informationen ferngehalten hat. Wenn du Leute nicht alphabetisierst, ja, wenn du dafür sorgst, dass die Bevölkerung einfach auf gut Deutsch gesagt nicht gebildet ist, Leute, die nicht gebildet sind und intellektuell nicht herausgefordert werden, die sind dann auch ein bisschen abgestumpfter. Ne? Die machen sich auch über nicht so viele Dinge im Kopf. Mit solchen Leuten kannst du viel machen im Endeffekt. Ne? So, jetzt leben wir heute aber in einer Zeit, auch gerade durchs Internet, ne? Vorsicht vor den Geistern, die man rief. Ne? Jetzt hat man natürlich tatsächlich gar nicht mehr die Möglichkeit, Leute sozusagen von Informationen so fernzuhalten. Das heißt, der Geist ist herausgefordert die ganze Zeit und du kannst es nicht mehr wirklich abschalten. Man könnte sagen, diese Kräfte, ich sage es mal so neutral, haben an der Stelle die Kontrolle verloren. Aber jetzt kann man natürlich auf die andere Seite gehen, kann sagen, okay, du kannst Menschen ja nicht nur geistig abstumpfen durch das, dass du sie praktisch unterversorgst, sondern auch, dass du sie überversorgst. Klar. Also da sind wir beim Thema Information Overload auch, ja, Reizüberflutung, Werbebotschaften, Sinneseindrücke etc. etc. Und da funktioniert das Gehirn dann im Endeffekt genauso, dass es irgendwann halt abschaltet und am Endeffekt ist der Mensch genauso doof in dem Moment, ja, also weil er halt einfach nicht mehr richtig funktioniert, wie wenn er zu wenig Information kriegt. Man macht die Leute heute dumm mit Informationsüberfluss.
Ja. Absolut. Ich war letztens auf eine Veranstaltung und da habe ich dann dummerweise gesehen, weil ich gestanden bin und die meisten Leute sind gesessen, dann habe ich dummerweise gesehen, was eine andere Freundin von uns, die jetzt auch eher, würde ich sagen, intern bei uns dafür bekannt ist, eher in der Überregulierung zu sein, was die an ihrem Handy gemacht hat. Und ich habe es leider gesehen und ich wollte es nicht, aber ich habe es gesehen. Und man muss dazu sagen, sie ist selbst auch Coach. Ja, und begleitet Menschen dabei, wie sie eigentlich schon in ihrem Leben so ein bisschen ruhiger werden oder im Prinzip eigentlich genau wieder dorthin kommen, in dieses Stresstoleranzfenster. Und das sah ungefähr so aus. App auf, App zu. Neue App auf, gucken, scroll, 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 zu. Das heißt, diese Person hat, ich würde sagen, zu 99% keine einzige Information da gelesen, weil das ging gar nicht in der Geschwindigkeit. Und es war genauso, wie ich es dir gerade erzählt habe. Das war quasi Originalgeschwindigkeit. Klick auf die App, scroll, 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 App nach oben gewischt, neue App. Also wie so eine Übersprungshandlung eigentlich, weil man irgendwie gar nicht mehr weiß, wohin mit seiner Energie, mit den, na, also manche zappeln dann auch so mit dem Fuß und so, diese Restless Legs Geschichte. Und ich habe das Gefühl, dass diese Information Overloads auch daher kommen, weil wir gar nicht mehr wissen, was wir irgendwie mit unserer Energie machen sollen und uns das schon so angewöhnt haben, dass wir dieses Ding in der Hand haben und gar nicht dafür nutzen, um uns irgendeine Information zu holen. So, mich interessiert jetzt gerade was, da schaue ich jetzt schnell nach. Und dann habe ich die Information, dann ist es wieder gut, dann hat es quasi seinen Sinn erfüllt, sondern das ist so fast schon wie so Stressabbau, so mit den Fingern, so irgendwas machen, so gefühlt. Das war crazy zu beobachten, muss ich sagen.
Ja, wir sind auf diesen hohen Drehzahlbereich von Informationen mittlerweile. Wir sind so vertraut, unser Gehirn ist so eingeschwungen auf diese Geschwindigkeit, dass es irgendwie uns auch versucht, in diesem Tempo zu halten, ne? Und das Wort Übersprungshandlung ist schon ein gutes Wort, finde ich, dafür auch, ne? Also es ist ja auch echt interessant, ne? Ich meine, das hat viel wieder mit diesem Dopamin-Thema zu tun. Da haben wir ja auch schon mal drüber ein bisschen gesprochen, ne?
Belohnung.
Ja, die Leute sind einfach süchtig, ne? Die Menschen sind einfach, haben wirklich in hohem Maße, haben die Menschen mittlerweile ein Junkie-Gehirn. Und es müssen nicht immer klassische Drogen sein, die man sonst so kennt. Es ist eben auch diese Droge, Reize. Und sogar negative Reize oder auch falsche Dinge können als angenehm empfunden werden. Ja, und wenn die Leute dann immer sagen, ja, das spüre ich ja, wenn mir was nicht gut tut. Die Leute spüren es überhaupt nicht mehr. Ich habe einen, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, einen guten Bekannten, der seit längerer Zeit, sagen wir mal so, eine sehr schwierige Phase in seinem Leben durchmacht und der jetzt eben tatsächlich sich in dem ganzen Stress, den er hatte, er hat so viel Stress, er hat so viel Frust in seinem Leben. Und was macht er abends jetzt? Er schaut sich Horrorfilme an. Ne?
Nice, ja.
Genau.
Oder, kenn ich auch Menschen.
Oder wenn er das nicht macht, dann spielt er, dann zockt er praktisch. Und was zockt er? Natürlich Ballerspiele. Und jetzt kommt der Knaller, wenn er gerade selber nicht spielt, dann schaut er sich Streams an von Leuten, die diese Ballerspiele spielen. Also er schaut anderen dabei zu, auch nochmal, wie sie es machen. Mhm. Und wenn man mit dem dann spricht und sagt, du bist ja gerade nicht so in der besten Verfassung, so psychisch, körperlich und so weiter, glaubst du denn, dass dir das gut tut, wenn du deine Freizeit mit sowas beschäftigst? Sagt er, ja, das entspannt mich total. Und weißt du, was das Schlimme ist? Der hat sogar recht. Das entspannt den ja vom Gefühl tatsächlich erstmal, weil er praktisch ja wieder wie ein Alkoholiker auf seinen Pegel dann auch kommt und sozusagen auf dem Level, auf dem er ist, vertraut ist und sich da erstmal sozusagen dann auch erstmal gut fühlt, weil er da zu Hause ist. Aber es ist natürlich trotzdem toxisch, ne? Es ist wie ein Junkie, der dann sich einen Schuss gibt und dann erstmal wieder total chillt und weil der erstmal wieder klarkommt. Aber es ist natürlich trotzdem Gift, was er sich wieder reingehauen hat, ne? Und das ist wirklich brutal, ne? Und vielleicht in einem anderen Bereich noch, weil so in dieser, auch in der Persönlichkeitsentwicklungsszene sehe ich das teilweise mit Sorgenfalten. Wenn sich gerade auch übrigens junge Menschen, also ich sag mal alles U30, gegenseitig überbieten, vor allem auch die Coaches, von denen du ganz gern sprichst, oder die zumindest zu Coaching affin sind, wenn die sich gegenseitig überbieten in der Anzahl der Bücher, die sie pro Jahr lesen. Na, da hat dann einer liest 50 Bücher pro Jahr, aber der andere liest schon 77 Bücher pro Jahr. Und einer hat sogar dreistellig, ne? Der hat dann 111 Bücher in dem Jahr gelesen. Das posten die dann auch. Und ich sage immer, Leute, das Wissen aus den Büchern bleibt in den Büchern. Weil das, was ein Mensch an Erfahrung und an Weisheit entwickeln musste, um dieses Buch zu schreiben, das ist in dem Buch durch die Informationen, die du, wenn du das Buch liest, rausnimmst, überhaupt nicht zu nehmen. Deswegen das eigentliche Wissen, die eigentliche Weisheit aus den Büchern bleibt immer im Buch. Und deswegen hilft es auch gar nichts, sage ich mal, 40 Bücher im Jahr zu lesen, sondern eher das richtige Buch 40 Mal im Jahr zu lesen. Dass du eben da mal in die Tiefe abtauchst und das Gleiche immer wieder dir anhörst, um tiefer zu verstehen. Und das sind wir, glaube ich, wieder am Punkt, ne? Also vielleicht kann man sich, wenn man sich die Folge anhört, mal fragen, wie viel Tiefe in meinem Leben habe ich. Und wenn mir die Tiefe fehlt, versuche ich es vielleicht durch Neugier, die Gier, gell, ist auch schon wieder ein Suchtaspekt, die Gier durch Neues.
Todsünde.
Genau.
Oder?
Es wäre eine Fort, es wäre, wenn du so willst, eine Form von Völlerei nach Informationen.
Habgier, oder?
War das nicht? Ja, Habgier ist wieder was anderes, das ist das Festhalten.
Ach, stimmt, ja.
Aber die Völlerei wäre praktisch das Maßlosigkeitsprinzip, ne? Maßlosigkeit, stimmt. Ja, genau. Das ist eine Todsünde, stimmt, ja. Maßlosigkeit wäre praktisch dann im Sinne von Maßlosigkeit nach Neuem. Also sozusagen versuche ich das Defizit an Tiefe in meinem Leben durch ein Überangebot von neuen Reizen zu kompensieren. So nach dem Motto, wenn ich nicht die Liebe finde, das ist mein plakatives Beispiel, wenn ich keinen Partner oder Partnerin habe, wo ich wirklich tiefe Liebe oder auch Sexualität oder was auch immer erfahren kann, dann kann ich natürlich auch versuchen, das erstmal auszugleichen, indem ich halt versuche, jede Woche mit drei Frauen oder Männern ins Bett zu gehen. Da habe ich natürlich immerhin zumindest schon mal neue Reize. Das kann man schon mal machen, eine kurze Zeit, aber auf Dauer wirst du da sehr abgestumpft werden und wirst sehr traurig und einsam dich auch fühlen sozusagen. Mhm. Ne? Deswegen ist eben der regelmäßige Bordellbesuch kein Ersatz für oder der regelmäßige One-Night-Stand kein Ersatz für eine echte Partnerschaft, definitiv.
Mhm. Ja, voll. Ja, da geht es ja auch darum, Karma heißt ja Handlung. Und wie möchte ich aus 100 Büchern im Jahr wirklich auch eine dementsprechende Handlung in mein Leben implementieren, weil da kommt wieder der Kalenderspruch, ne, es nützt nichts, möglichst viel zu wissen, sondern eben das zu tun, was du weißt. Ne?
Absolut. Genau. Dann liest du das 112. Buch und dann liest du wieder ein paar Dinge, die du auch nicht tust. Ne? Und irgendwann wird diese Wissenskompetenz, die galoppiert der Handlungskompetenz davon. Und dann ist Wissen wird dann irgendwann zur Belastung.
Ja, ja, voll. Ich hatte auch mal eine Zeit, da hatte ich super viel gelesen und dann war ich bei so einem indischen Homöopathen und Heilpraktiker. Ich wusste da auch gar nicht, dass man tatsächlich Homöopathie in Indien einfach universitär studieren kann. Das ist bei denen ein Studiengang. Also die wissen dann hinterher schon ganz genau, was sie tun, so, ne, auch auf wissenschaftlicher Basis. Und der ist ziemlich ausgeschlafen. Der weiß richtig Bescheid. Der ist schon in zweiter Generation. Sein Vater ist auch schon Homöopath und so und super nett. Und da war ich bei dem einfach mal wegen einer Thematik. Ich hatte mal eine ganz große Thematik mit Verlassensangst. Das hatten wir, glaube ich, hier auch schon mal angeschnitten mit meinem Zwilling und so weiter, ne? Und dann habe ich dem erzählt, so, ja, ich lese gerade das und das und da steht das drin und so und dann in einem anderen Buch steht auch noch das und das hat mir jetzt aber nicht so richtig weitergeholfen. Und dann hat er mich so angeschaut, hat so gelächelt und hat mich da reden lassen über meine Bücher, die ich da gerade da so durchwälze und was da alles Tolles drinsteht. Und dann schaut er mich nur so an und da war so eine kurze Pause und dann sagt er einfach nur so, stop reading. Hat einfach mehr oder nicht gesagt. Einfach nur so, stop reading. Hör auf zu lesen. Du weißt schon alles, was du gerade, oder vielmehr in dir ist schon so viel Wissen, was in dir nicht ist, sind die richtigen Dinge zu tun, die richtigen Handlungen jeden Tag. Ne? Deswegen, das war das Einzige, was er dazu gesagt hat, zu meinem Informationserguss, was ich jetzt in den letzten 2 Wochen mir alles an Wissen angeeignet habe. Stop reading.
Ja, das ist das ewige auf der Suche sein nach neuen Informationen und Erkenntnissen und sonst irgendwas. Einfach, dass man sich vielleicht auch schon selber ein bisschen einredet oder vorspielt, dass man ja nirgendwo mal stehen bleibt, weil das ist ja auch so, dieses Stehenbleiben ist ja auch irgendwo so ein bisschen, wird schlecht gesehen auch irgendwo, ne? Aber ich glaube.
Stillstand ist Rückschritt, Steffen.
Genau. Das ist ja, aber ich glaube, dass dieses Stehenbleiben, um abzutauchen, halt echt wichtig ist, ne? Stehenbleiben heißt eben aus meiner Sicht nicht Stillstand. Ein Baum steht auch still, aber man kann nicht davon sprechen, dass der nicht lebt, ne? Der wächst halt in die Tiefe und in die Höhe. Und er wächst halt anders, sozusagen, ne? Und ich glaub auch, ne, wenn ich jetzt in der Partnersuche stehen bleibe, weil ich mal vielleicht jemand gefunden habe, wo ich sage, so, da bleibe ich jetzt auch stehen, dann geht's nicht drum, dass man dann einfach so bleibt, wie man ist, sondern dass man sich dann in der Tiefe neu erfährt. Ne? Ist dann eher ein Zusammenwachsen oder wie auch immer man das dann beschreiben kann. Und da gibt's wirklich auch, weil du vorhin über die Coaches gesprochen hast, gerade in der Szene gibt es da wirklich viele Leute, ne, so nach dem Motto, if you don't reach it, teach it. Ne? Also alles das, was du selber nicht kannst, versuchst du den anderen zu vermitteln, aber eigentlich sind die Leute selber auf der Suche. Ne? Also ein kleiner Insider, ne, dann meint man hat schon die Musik verstanden, ne, oder man hat schon das alles verstanden. Man weiß schon alles sozusagen über irgendeinen Themenkomplex, wo ich sage, okay, ich glaube, 15 Leben würden nicht ausreichen, um wirklich in der Tiefe alles über dieses Thema auch nur im Ansatz zu erfahren, zu begreifen, in der Tiefe zu verstehen. Und dann wird das so an der Oberflächlichkeit intellektuell, ja, in der Oberfläche wird das intellektuell dann schon ergründet.
Gehandelt.
Genau. Und dann Haken dran und dazu ist nächstes. Und das führt dazu, ich glaube, dass das wirklich, also dein Beispiel mit dem E-Scooter, das ist so genial, weil das wirklich aus meiner Sicht dokumentiert.
So vielschichtig.
Ja, genau, dass dieser ständige Reiz, dem wir ausgesetzt sind, zu einem Mangel an Tiefe führt. Und uns fehlt doch in dieser Welt Tiefe im Verständnis für Natur, ja, Tiefe füreinander,
Und das in einer Welt, in der immer mehr Menschen auf der Welt sind, die Leute sind einsam. Obwohl wir so viele Menschen auf der Welt sind wie noch nie und trotzdem fühlen sich so viele einsam wie noch nie. Das zeigt ja, dass immer mehr Menschen nicht immer tiefer Verbundenheit führt, sondern oftmals das Gegenteil, ne?
Ja, voll. Ich glaube, du hast das sogar mal in irgendeinem anderen Soul Talk erwähnt, dass, glaube ich, jeder zweite Amerikaner sich einsam fühlt.
Absolut. Ja, genau. Das ist die aktuelle Zahl. Ne? Jeder zweite Amerikaner hat das Gefühl, einsam zu sein.
Mhm.
Es ist irre.
Ja, es ist irre. Genau. Und ich finde es trotzdem so wichtig, sich über so Themen wie jetzt zum Beispiel, wie funktioniere ich eigentlich als Mensch? Eben zum Beispiel dieses Nervensystem, Stresstoleranz. Ich finde es so wichtig, einfach auch sich selbst einschätzen zu können. Warum ist denn eigentlich mein Leben gerade so, wie es ist?
Mhm.
Und gegebenenfalls da auch einzugestehen, ich glaube, ich komme da alleine nicht raus. Mhm. Ehrlich gesagt. Ich glaube, ich bin schon so in so einem chronischen Strudel drin, dass ich gar nicht mehr da rauskomme und wieder in meinen Normalzustand komme, dass ich mich selbst regulieren kann, dass all die Tools, die wir auch für uns so anwenden, dass die überhaupt Sinn machen erstmal, ehrlich gesagt. Das kriege ich bei mir mit, dass die Menschen auf so hohem Stromlevel laufen, dass das gar nichts bringt. Mhm. Jetzt setz dich halt mal hin und mach halt mal 20 Minuten deine Augen zu und denk an was Schönes. Naja, das ist eine romantische Vorstellung. Aber da gehört viel mehr dazu. Da steckt so viel, auch teilweise innere Verletzung.
Ja.
Na, und da sind wir uns ganz oft auch selbst nicht bewusst, dass das eigentlich der Ursprung von dem ist, warum ich so bin, wie ich bin. Warum ich nicht mehr auf die Idee komme, den E-Scooter an die Steckdose zu stecken.
Ja, total.
Wo quasi ein Vierjähriger das könnte wahrscheinlich. Na, also, wo haben wir uns so von uns entfernt, dass wir die einfachsten Dinge nicht mehr können?
Ja, und ich kenne auch echt einige Leute, die sich auch laut eigener Aussage nichts mehr im Leben wünschen als endlich mal Ruhe. Aber wenn sie dann haben, halten sie gar nicht aus.
Mhm.
Na, also ja, da merkt man, dass dann zwar der Wunsch nach der richtigen Sache da ist, aber oder auch Freiheit. Ne? Menschen können aus meiner Sicht mit Freiheit überhaupt nicht umgehen. Also die meisten. Ne? Also wäre fast mal eine eigene Soul-Talk-Folge wert.
Ja.
Aber das ist wirklich spannend, dass wir zwar nach dem richtigen, dass wir, die Sehnsucht ist nach dem richtigen da, aber wenn wir es dann mal haben und sogar nur in kleinen Dosen, wir können es überhaupt nicht verarbeiten, weil das so ein Kontrastreiz ist. Ne? Und mir ist vorhin, während du gesprochen hast, ein Wort eingefallen. Das könnte vielleicht auch ein guter Impuls sein. Alle spirituellen Traditionen, die ich kenne, die sind ja sehr, sehr unterschiedlich, diese ganzen Traditionen, die man so kennt, ja, je nachdem, wo sie herkommen. Aber es gibt ja so ein paar Schnittmengen, ein paar Gemeinsamkeiten, die alle haben. Und ein Wort, das wahrscheinlich in dieser Welt fehlt, und das wäre praktisch, wenn du so willst, vielleicht so eine Art Medizin gegen das, was du jetzt da auch beschrieben hast, das ist das Wort Hingabe. Also jede Tradition, die ich kenne, jede alte Tradition, arbeitet über den Aspekt von Hingabe. Und sich etwas oder jemandem hinzugeben, ist ja genau eben das, was wir meinen mit der Tiefe, dass ich mich eben mal einlasse auf jemanden oder auf etwas, dass ich sage, so, nee, das Ding stellen wir jetzt nicht hin, weil ich beschäftige mich jetzt damit, zumindest mal für einen gewissen Zeitraum Hingabe. Ne?
Mm.
Und ich glaube, diese Hingabe würde die Geschwindigkeit verändern. Aber sie würde nicht die Erkenntnis, also sozusagen, es würde nicht dazu führen, dass Leute abstumpfen an der Stelle, ne? Sondern es würde den Blick in die Tiefe erlauben. Ich glaube, wir brauchen mehr Hingabe im Leben.
Das ist krass, dass du das sagst. Du hast selbst auch den Matthias mal kennengelernt von Worth It, als wir gemeinsam auf einer Veranstaltung im Parktheater in Augsburg waren. Genau, der hat ja auch einen kleinen Vortrag gehalten. Seine Geschäftsidee ist quasi, die eigenen Werte erstmal zu definieren, so die drei Grundwerte im Leben und die dann quasi richtig schön in Holzschrift sozusagen bei sich immer aufzustellen, um dann sich auch immer wieder mit seinen Werten zu verbinden.
Mhm.
Und unser lieber Freund Seum, den kennst du auch?
Ja, natürlich.
Der hat auf seinem Studioschreibtisch Hingabe stehen.
Das lebt er auch, finde ich. Soweit ich das erkennen kann.
Ja, genau. Und das finde ich einen super schönen Wert, weil das beinhaltet so viel, sich einer Sache wirklich
hinzugeben bedeutet ja auch, ganz viele Sachen wegzulassen und bedeutet, eine Sache in der Tiefe zu machen und die ungeteilte Aufmerksamkeit energetisch in eine Sache fließen zu lassen, sei es Musik, sei es die Familie. Na, also so dieses, eher die, eben dieses, mir fällt jetzt der Begriff nicht ein, dass es eher so ein Mono,
Monotasking.
So ein Monotasking ist statt Multitasking, ja, ganz genau. Das habe ich tatsächlich genauso gesucht, den Begriff.
Ja, ja.
Dass genau. Wir dafür uns mal wieder mehr Zeit oder dass wir das mehr lernen, Monotasking zu machen, weil ich habe letztens gelesen, es gibt tatsächlich Menschen, die man untersucht hat, die anscheinend in der Lage sind, wirklich Multitasking zu betreiben und das höchst effizient. Aber das sind ganz, ganz, ganz wenige Menschen auf der Welt. Heißt, keine Ahnung, 99% können das nicht. Wahrscheinlich wir beide auch nicht, kann ich mir vorstellen.
Also ich zähle mich da definitiv dazu, zu den 99%.
Ja. Ja, genau. Ja. Und dessen müssen wir uns auch mal bewusst sein, dass wir total ineffektive Zellhaufen sind, wenn wir uns quasi so die ganze Zeit Multitasking aufs...
Deine Stromberg-Worte fließen auch schon wieder ein ins Zellhaufen.
Ach ja, wenn
Haufen?
Wenn du,
also wirklich, Haufen?
Ja gut, wenn du mir den neuen Trailer schickst von dem Film, der jetzt dann rauskommt, dann muss ich das mal wieder ein bisschen mehr ins Spiel bringen.
Leute, 4. Dezember, ne, kommt der neue Stromberg-Kinofilm, schaut ihn euch an.
Wahnsinn, da freue ich mich schon sehr.
Wir uns auch, ja.
Krass. Genau, wo waren wir jetzt beim Haufen?
Wir sind ineffiziente Zellhaufen, hast du gesagt.
Ja, wenn wir uns Multitasking da ständig aufs Brot schmieren, das geht einfach nicht. Also da funktionieren wir einfach nicht. Und dann passieren solche Sachen, weil wenn ich dann irgendwie kurz nebenbei, während ich 1000 andere Sachen mache, während ich vielleicht noch irgendwie mit einer Kundin telefoniere und das Essen steht auch noch auf dem Tisch und so weiter. Und dann möchte ich noch kurz ausprobieren, ob der Akku noch geht. Dann stecke ich den natürlich gleich wieder ab und sage, ja, das geht jetzt auch nicht. Egal. Und dann ist das Thema wieder vom Tisch. Und dann kommen andere Multitaskings. Und ich glaube, natürlich ist das alles, wie du immer so schön sagst, ein Stellvertreter-Thema für ganz viele da draußen. Dieser E-Scooter ist natürlich jetzt ein Stellvertreterthema für ganz viele andere Sachen.
Ja, voll.
Ich glaube aber trotzdem, dass wir uns die Eigenschaft wieder aneignen dürfen, Monotasking zu praktizieren.
Monotasking und Hingabe, ja.
Hingabe finde ich auch ganz schön. Mhm.
Und das ist so schön, aber das sieht man ja auch so in diesen ganzen, wenn du jetzt... Karate Kid ist ein schönes Beispiel, ne? Ich meine, was musste der lernen, der Schüler, der Daniel, von seinem Meister Miyagi, ne? Ja, den Sound zu streichen und das mit Hingabe zu machen, ne? Oder wenn der auch wirklich jetzt mal unabhängig von Filmen in die Klöster schaust, was machen die? Die machen ja ganz einfache Dinge, ne? Die
Laubrechen.
Genau, jäten in den Garten, pflanzen irgendwelche Lauchzwiebeln ein. Ganz normale, einfache Tätigkeiten, Kartoffeln schälen, aber die machen das mit einer gewissen Hingabe. Und die machen das halt in dem Moment. Da läuft nicht nebenbei ein Podcast oder so.
Ja, ja.
So, und wenn ich einen Podcast höre, dann höre ich vielleicht einfach diesen Podcast mal. Ne?
Genau.
Und es muss ja nicht immer 100% sein, aber eben mehr von dieser Hingabe oder Monotasking wieder mal ins Leben zu bringen. Das würde doch schon mal helfen, dass ich sage, so jetzt zumindest mal die nächste halbe Stunde ganz bewusst mal nur eine Sache.
So schön.
Das wird schon helfen.
Finde ich mega. Richtig geil. Hingabe nehme ich mir mit aus dieser Podcast-Folge und versuche das auch wieder noch mehr in mein Leben zu integrieren. Finde ich einfach geil, ein geiler Wert.
Ja, finde ich auch. Ganz wichtig.
Wenn man was macht, dann halt einfach nur das Vollgas. Erzähl das mal einem Sportler.
Ja.
Ne? Der kann gar nichts anderes als Hingabe. Das geht gar nicht, weil er sonst entweder schlecht ist oder vielleicht sogar sich verletzt oder ums Leben kommt. Ne?
Richtig, genau.
Also erzähl mal einem, keine Ahnung, Max Verstappen, wenn der da in Belgien mit 340 da hochfährt, ob der jetzt gerade über seine Waschmaschine nachdenkt,
richtig,
zu Hause, die vielleicht auch noch nicht ausgeräumt ist.
Genau, oder dem Thomas und dem Alexander Huber von den Huberburm, wenn die 800 Metern irgendwo an der Nose hängen und unter ihnen nichts außer Fels und Abgrund, ne? Da sind die nur bei dem, nur bei sich, nur bei dem, was sie tun. Und die hören nebenbei keinen Podcast, sogar wenn sie das könnten, weil sie mittlerweile so gute Kletterer natürlich geworden sind über die Jahrzehnte, dass sie tatsächlich das machen. Aber das würden sie nie tun. Und dadurch entsteht ja dieses Flow-Erlebnis dann auch.
Genau.
Und Flow ist im Endeffekt die Folge von Hingabe. Das ist Hingabe im Quadrat. Ne?
Mega. Super. Super Fazit, wie ich finde.
Ja.
Vom E-Scooter zur Hingabe.
Absolut.
Spannende Reise, danke.
Auf alle Fälle, danke dir.
Geil.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Mach's gut.
Du auch.
Ciao.
Ciao.